Schön, dass du da bist. Was für ein tolles Bild von hier vorne. So ein volles Zelt und so viele Kinder. Ich grüße euch ganz herzlich zu diesem. Wisst ihr, was heute für ein besonderer Tag ist? Es ist nicht nur Erntedankfest, sondern es ist heute Weltlehrertag. Weltlehrertag habe ich heute Morgen gehört, als ich hierher fuhr. Und da habe ich gedacht, das passt ja für die letzte Schulwoche ganz gut. Wollen auch den Lehrern danken, die euch immer wieder guten Unterrichtsstoff beibringen. Aber wir feiern heute Erntedankfest. Und als ich vorhin die vielen Kinder hier auf der Bühne sah, da wurde ich erinnert, 1980 habe ich in diesem Zelt Kinderstunde gehalten. Und am letzten Tag kommt ein 7-jähriger Junge zu mir und er möchte gerne Jesus in sein Leben einladen. Wir haben zusammen gebetet, er hat seine Schuld vor Gott bekannt. Er hat Jesus gesagt, ich möchte jetzt mit dir leben. Und an diesem Nachmittag fuhr ich dann nach Hause und war innerlich so unsicher. 7 Jahre alt, Jesus das Leben übergeben, ob er das verstanden hat. Und dann habe ich das meinem Großvater erzählt, also Großvater meiner Frau, Fritz Dürholt in Gevelsberg. Habe ich erzählt, Opa, heute Nachmittag hat sich ein 7-Jähriger im Zelt bekehrt und ich bin so unsicher, ob das wirklich echt ist. Da fing mein Opa an zu weinen und sagt, Junge, bei mir hat es 80 Jahre angehalten. Und da habe ich so gedacht, das ist die wahre Ernte. Und deshalb machen wir Zeltmission, um einfach gute Botschaft weiterzugeben und unserem Gott dafür zu danken, dass er auch heute noch, und das habe ich in den vielen Jahren immer wieder erlebt, dass alt und jung die Möglichkeit haben, ein neues Leben mit Jesus Christus zu beginnen. Und das ist eben das ganz Besondere. Nun, heute feiern wir Erntedankfest. Wir danken Gott für eine gute Ernte. Neulich hörte ich eine Rede eines Landwirts im Niedersächsischen Landtag. Und da musste ich ja doch innerlich schmunzeln. Denn er als Praktiker, er sprach von einer exzellenten Erntebilanz. Er sagte, Mais steht gut, Gerste gut, Roggen und Weizen etwas schlechter, Raps okay, Kartoffelernte gut, Heu sehr gut. Und was hören wir sonst? Ist es zu trocken? Klimakrise. Ist es zu nass? Klimakrise. Der Landwirt sagte, wir hatten einen ganz normalen Sommer, was für den einen gut war, war für den anderen eben nicht so gut. Und deshalb möchte ich uns das allen zurufen an diesem Morgen. Wir wollen Gott danken, dass er zu seinem Wort steht. Nach der Sintflut hat Gott gesagt, das kannst du nachlesen in 1. Mose 8, Vers 22, von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und das stimmt. Gott steht zu seinem Wort. Und das soll auch in diesen Zelttagen deutlich werden. Es geht immer um die Bibel. Immer, was hier drin steht. Das ist entscheidend für unser Leben. Und da lesen wir von vielen guten Gaben, die Gott uns schenkt. Nun, wenn wir das Erntedankfest feiern und gleich einen Text aus dem Alten Testament lesen, dann müssen wir einfach wissen, in Israel, im jüdischen Festkalender, kennt man 2 Erntedankfeste. Das kannst du nachlesen in 2. Mose 23 und auch in 5. Mose 16. Ein Erntedankfest zu Beginn der Erntezeit oder zu Beginn, wenn ausgesät wird. Und das andere Erntedankfest, wie wir es heute feiern, am Ende, wenn wir die schönen Früchte, wie die Kinder das ja hier nach vorne getragen haben, vor uns sehen. Also wir haben immer Grund, Gott zu danken. Und als ich jetzt nochmal in dem Psalmen las, gerade die Psalmen 93 bis 99, besingen ja Gott als König, als den, der uns gute Gaben gibt. Und das mündet dann in dem Psalm 100. Und den habe ich euch für heute Morgen einmal mitgebracht. Einen Vers daraus haben wir ja auch schon gehört. Da heißt es, jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Dann geht es weiter. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sein sind wir, sein Volk und die Herde seiner Weise. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen. Denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass dieser Psalm in vier Teile gegliedert ist. Zuerst die Aufforderung, Gott zuzujauchzen und ihm zu dienen und vor ihn zu treten. Das lesen wir in den ersten beiden Versen. Und dann wird der Grund genannt. Er hat uns erschaffen und zu seinem Volk gemacht. Und dann folgt wieder eine Aufforderung, mit Lob in seine Gegenwart zu treten. Und darauf werden wieder Gründe genannt, warum es recht ist, dass wir es tun. Also schauen wir uns diese vier Schwerpunkte einmal an. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden und kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Wir werden also sozusagen aufgefordert, Gott die Ehre zu geben. Und ich habe so den Eindruck, wenn ich in unsere Welt schaue, wenn ich Nachrichten höre, was tun wir? Wen stellen wir in den Mittelpunkt? Wen loben wir? Wir sollten Gott an erste Stelle setzen und ihm allen Lob, alles Lob geben, was uns nur einfällt. Und ich fand das so toll, dass ihr Kinder soeben dieses schöne Lied von Tante Margret, haben wir früher immer gesagt, Margret Birkenfeld gesungen habt. Hast du heute schon Danke gesagt? Und dann werden Dinge aufgezählt, die so ganz natürlich und uns selbstverständlich erscheinen. Die Milch in dem Krug, das Brot auf dem Tisch. Aber das ist genau das, worüber wir immer wieder auch nachdenken sollten. Wir nehmen vieles viel zu selbstverständlich. Wir werden überaus reich beschenkt. Und ihr Lieben, das, was wir heute Morgen hier tun, dass wir unter dem Schutz der Obrigkeit diese Zeltversammlung haben dürfen, das ist nur ein Privileg weniger Menschen, weniger Christen auf dieser Erde. Uns geht es unglaublich gut. Und als ich heute Morgen mein schönes Frühstücksei gekocht habe und gegessen habe, ja, ist doch vielen gar nicht gegönnt, so etwas zu tun. Und deshalb wollen wir uns gegenseitig auffordern lassen, dem Herrn zuzujubeln und auch diesem Herrn tatsächlich unser Leben zur Verfügung stellen. Denn der Psalmist sagt, dient dem Herrn mit Freuden und das macht das Leben reich. Und das wünsche ich euch Kindern auch, dass ihr ganz früh lernt, einfach diesem Gott zu dienen. Dieser Gott, der uns so unglaublich liebt und dieser Gott, der uns alles schenkt, was wir zum Leben und darüber hinaus brauchen. Der Psalmist sagt, kommt vor sein Angesicht. Wir dürfen also in die Gegenwart Gottes treten und wir dürfen auch heute Morgen wissen, unser Herr Jesus Christus ist in diesem Zelt. Wir sehen ihn nicht mit unseren natürlichen Augen, aber er ist da und wir dürfen mit ihm reden und wir dürfen wissen, dass dieser Gott uns überaus reich beschenkt. Der Psalmist sagt, kommt mit Jubel. Auch das ist eine Weisung, die wir schon im Gesetz Gottes finden, im 5. Buch Mose. Und das Schöne ist ja, dass Mose immer wieder auffordert, dass die ganzen Familien kommen. Nicht nur die Eltern, nicht nur die Männer, nicht nur die Frauen, sondern alle mit den Kindern. Und das finde ich so stark, dass wir das auch heute Morgen hier zu Beginn dieser Zelttage miteinander tun dürfen. Wir dürfen in die Gegenwart Gottes kommen. Und dann wird eben dieser Grund genannt, als zweiter Schwerpunkt. Dieser Grund, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Niemand ist ihm zu vergleichen. Und wenn du die Bibel liest, dann stellst du immer fest, niemand ist so gut wie Gott, niemand ist so groß wie Gott. Ich muss immer daran denken, wenn ich so die Eigenschaften Gottes mir ansehe, immer die Vorsilbe all, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, Gott ist einfach so groß, dass du nie groß genug von diesem Gott denken kannst. Und er hat uns gemacht. Jeder von uns ist wunderbar gemacht. Ist dir schon mal aufgefallen? Ich muss mal die Kinder fragen, wie ist die Schöpfung entstanden? Was hat Gott getan? Gott hat gesprochen, ne? Und es war da. Aber als er dich und mich gemacht hat, als er den Mensch gemacht hat, Was hat er da gemacht? Da hat er Hand angelegt. Da hat er dich in Form gebracht. Da hat er dich geschaffen. Und darüber können wir nur staunen. Als ich heute Morgen mit meiner Frau am Frühstückstisch Andacht machte und wir einen Text aus Jeremia lasen und uns dann auch nochmal Gedanken gemacht haben über diesen Tag, da sagte meine Frau, wie ist das zu erklären, dass es heute immer noch Menschen gibt, die meinen, es sei alles rein zufällig entstanden? Sie beschäftigte sich mit ihren Fingernägeln und hat einmal geguckt, was das für ein wunderbares Geschöpf, Teil unseres Körpers ist. Weißt du, wann die Fingernägel sich erneuern oder in welchem Abstand? Jedes halbe Jahr hast du neue Fingernägel. Jedes halbe Jahr. Und darunter sind ganz viele kleine Zellen, damit du tasten und fühlen kannst. Alles das hat Gott wunderbar gemacht. Und wenn ihr in der Schule etwas ganz anderes hört, dass wir rein zufällig aus dem Nichts uns höher entwickelt haben, zu komplexen Daseinsformen bis hin zum Mensch, da muss man einfach sagen, dafür braucht man einen unglaublich großen Glauben, um das überhaupt für sich anzunehmen. Nein, ich weiß, Gott hat mich gemacht. Gott hat mich gewollt. Gott hat dich gewollt. Gott hat dich geschaffen. Und das ist das ganz Große, was der Psalmist eben hier auch deutlich macht. Er hat uns gemacht. Aber hier ist nicht nur die Rede davon, dass Gott uns als Menschen geschaffen hat, sondern hier ist ja auch die Rede davon, dass er uns als Volk gemacht hat, dass wir Herde seiner Weide sind. Menschen, die hier sitzen und Jesus Christus angehören, sind eine Neuschöpfung Gottes, sind von Gott gewollt, von Gott gemacht und Gott hat uns geschaffen als sein Werk in Jesus Christus, wie es Paulus im Epheserbrief schreibt. Und ich finde, das ist das ganz große Wunder, über das wir auch am Erntedankfest staunen dürfen, dass Gott Menschen zu neuen Menschen macht und dass Menschen herauskommen können aus der Trennung von Gott in die ewige, immerwährende Gemeinschaft mit Gott. Er hat uns erlöst, er hat uns gemacht zu Priestern, seinem Gott und Vater, wie wir es in Offenbarung 1 Vers 5 lesen. Und wir sind sein, sagt der Psalmist. Also aus der Tatsache, dass Gott uns gemacht hat, ergibt sich auch, dass wir sein sind. Und weil wir sein sind, leben wir nicht mehr uns selbst, sondern dem, der für uns alles getan hat, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Wir sind die Herde seiner Weide. Gottes Volk ist seine Herde. Wir sind sozusagen, das finden manche nicht so toll, wenn man das sagt, du bist eigentlich ein Schaf Gottes. Aber Schafe sind tolle Tiere, aber Schafe brauchen Führung. Und so dürfen wir uns als Menschen führen lassen von unserem guten Hirten. Und das Bild vom guten Hirten kennt ihr Kinder genauso wie viele Erwachsene. Als ich heute Morgen aus Haiger rausfuhr, oben zur Autobahn auf der Kalteiche, sah ich eine riesige Schafherde. Und da dachte ich so, das ist ein tolles Bild. Sie weiden dort und werden bewacht von ihrem Hirten beziehungsweise von den Hirtenhunden. Und so dürfen wir auch zur Herde Gottes gehören. Und es ist toll, dass heute Morgen so viele hier sind, die das von sich bezeugen können. Jawohl, ich bin jemand, der diesen guten Hirten Jesus Christus kennt. Denn er sorgt für sein Volk. Er ernährt sein Volk, er schützt sein Volk, er führt sein Volk, er trägt sein Volk, er bringt uns ans Ziel. Und er ist nicht nur ein guter Hirte, der seine Schafe führt, sondern dieser gute Hirte, Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat sogar sein Leben gelassen. Sein Leben gelassen für seine Schafe. Wo findest du einen solchen Hirten in dieser Welt? Den findest du nicht. Und da ist Jesus einmalig. Du kannst das nachlesen in Johannes 10. Er ist der gute Hirte. Und er ist doch der große Hirte, den Gott wiederbrachte aus den Toten, der in seinem jedes gute Werk vollendet. Und dann folgt wieder eine Aufforderung. Zieht ein. Wieder so ein Imperativ. Wieder so ein Befehl. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen. Mit lautem Dank und schallendem Lobgesang tritt das Gottesvolk vor seinen Gott, denn es kennt seinen Gott und Gott hat sich ihnen gezeigt. Er ist kein verborgener, kein unbekannter Gott, denn er hat zu seinen Erwählten gesprochen, er hat sie geführt und er hat ihnen Güte erwiesen. Kommt in seine Tore. Es ist immer wieder, wenn wir die Psalmen lesen und die Pilger nach Jerusalem gingen, die freuten sich sehr, wenn sie in den Toren Jerusalems standen und wenn sie dann zum Tempel gehen konnten und sie waren dann im Vorhof des Tempels, um dort Gemeinschaft zu haben mit dem lebendigen Gott. Und das ist etwas, was der Psalmist hier besingt. Bis in die Vorhöfe des Tempels durften die Israeliten alle kommen, aber leider weiter nicht. Sie durften nicht ins Allerheiligste, da wo die Bundeslade stand. Da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester hinein, um Gott zu begegnen. Aber wir, die wir heute hier sind, wir haben einen direkten Zugang zu Gott. Und wir dürfen jederzeit zu Gott kommen, denn dieser Gott ist gut. Seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Hier werden wieder Gründe genannt, warum es recht ist, dass wir diesen Gott preisen, ihn aufsuchen. Der Herr ist gut. Wir wissen, dass kein Mensch wirklich gut ist, aber einer ist gut, sagt der Herr Jesus, Gott. Und was er zu uns sagt, ist gut. Was er verordnet, ist gut. Er ist in jeder Weise gut. Alles, was er tut, ist gut. Und dann werden zwei ganz große Begriffe genannt, nämlich Gnade und Treue. Und das sind Eigenschaften, die bestätigen, dass der Herr wirklich gut ist. In seiner Gnade gibt er uns Gutes. Gnade ist ja das Entgegenkommen Gottes. Ich habe den Kindern gerne in der Kinderstunde gesagt, Gnade ist das Geschenk an einen Bettler. Ich als Mensch habe nichts, aber ich darf mich beschenken lassen von Gott. Und Gnade ist der ganz, ganz große Begriff der Bibel. Dieser Begriff Gnade ist allen Religionen dieser Welt fremd. In den Religionen versuchen immer Menschen, die Gottheit zufriedenzustellen. Sie wollen Leistung bringen, sie wollen etwas tun, damit Gott mit ihnen zufrieden ist. Aber die Bibel macht deutlich, kein Mensch ist so, wie er sein müsste, um vor Gott zu bestehen. Und deshalb kommt Gott uns entgegen in seiner Gnade. Er beschenkt uns. Und er beschenkt uns nicht nur durch gute Früchte, sondern was ist die größte Gabe, die Gott uns je gegeben hat? Wer von den Kindern weiß das? Was ist die größte Gabe, die der Geber aller guten Gaben uns gegeben hat? Jesus Christus, der Sohn Gottes. Das ist die größte Gabe Gottes. Und darin zeigt sich die Gnade Gottes am stärksten. Und darin zeigt sich auch die Liebe Gottes am stärksten. Wenn du gefragt wirst, woran erkenne ich denn, dass Gott mich liebt, dann kannst du sagen, indem er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um für meine Sünde am Kreuz von Golgatha zu sterben. Das ist der größte Beweis der Liebe Gottes. Und da zeigt sich die ganze Gnade Gottes. Da zeigt sich, wie Gott uns entgegenkommt. Ich sage immer gerne, in den Religionen, da wollen Menschen Götter werden. Aber nur ein Gott wurde Mensch und kam zu uns, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er kommt hier auf diese Erde. Er hat 33 Jahre in dieser Welt gelebt. Er hat viel Leid und viel Not erlebt. Und er hat uns so lieb, dass er stellvertretend für uns Menschen ans Kreuz von Golgatha ging, um dort den Lohn der Sünde, die ganze Schuld der Welt zu bezahlen. Und jeder, der dieses Geschenk für sich persönlich annimmt, dem geht es wie diesem kleinen 7-jährigen Jungen, den ich übrigens später im Odenwald, etwa 30 Jahre später, war ich im Odenwald zu einigen Predigten. Und da begegnete ich diesem Jungen, der sich mit 7 Jahren im Zelt für Jesus entschieden hat. Und dann sprach er mich an, weißt du noch, dass wir damals zusammen gebetet haben? Dann habe ich gefragt, war das wirklich dein Bekehrungstag? Ja, sagt er, das war mein Bekehrungstag. Das war dann eine Bestätigung dessen, was mein Opa mir sagte, dass seine Bekehrung 80 Jahre schon anhielt, als ich ihm sagte, mit 7 Jahren hat sich ein Kind für Jesus entschieden. Und deshalb machen wir in diesen Zeltmissionen auch nachmittags Kinderstunde. Wir sagen Alten wie Jungen, nachmittags den Jungen, abends den Älteren, Alten will ich jetzt nicht sagen, den Älteren, jeder ist ja herzlich eingeladen, die frohe Botschaft von Jesus Christus. Und da steht im Mittelpunkt die Liebe und die Gnade Gottes, die hier als der Grund genannt werden zum Schluss von diesem schönen kurzen Psalm 100, als Grund dafür, denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Gnade ist das Entgegenkommen Gottes. Gnade bedeutet immer, dass Gott den ersten Schritt auf uns Menschen zumacht. Wenn Gott nicht zu uns gekommen wäre, hätten wir alle keine Chance, zu Gott zu kommen. Das bedeutet Gnade. Gott tut den ersten Schritt. Gott beschenkt dich. Auch heute Morgen will er dich beschenken, ganz persönlich. Und der Psalmist rühmt nicht nur seine Gnade, sondern auch seine Treue. Die Gnade Gottes ist die Freigebigkeit und die Treue ist die Beständigkeit seiner Liebe. Gott ist treu. Wir lesen zum Beispiel, und das bringt mich immer wieder ins Erstaunen, im Testament des Paulus. Paulus war ja ein ganz großer Apostel, den Gott besonders gebraucht hat. Und Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, wenn wir untreu sind, Gott bleibt treu. Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinen Grundsätzen. Und wenn wir untreu werden als Menschen, Gott steht trotzdem zu seinen Zusagen und trotzdem zu seinem Wort. Und es hat einmal ein Theologe gesagt, an der Treue des Heilands zerbricht jede menschliche Logik. Denn wenn du den Text im 2. Timotheusbrief liest, da lesen wir so verschiedene, ich muss das mal lesen, weil ich finde das so faszinierend, wenn es um die Treue Gottes geht. Da stellt Paulus so einiges nebeneinander und dann, ich schlage das gerade mal auf, 2. Timotheus 3, er sagt, das Wort ist gewiss, wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir durchhalten, werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott steht zu seinem Wort. Und ich muss den Kindern mal diese spannende Geschichte von dem Petrus erzählen. Der Petrus hat ja Jesus verleugnet, das wisst ihr ja, als er dort im Vorhof des Priesters war, oder bei den hohen Priestern und bei den ganzen Soldaten da im Hof. Und da war eine Magd und die fragt Petrus, du warst auch einer, der mit Jesus unterwegs war. Und der Petrus hat Angst. Er hat nämlich gerade erlebt, dass man seinen Herrn ausgepeitscht hat. Dass man seinen Herrn gefangen genommen hat. Und der Petrus sagt dieser Magd, nein, ich kenne den gar nicht. Und dreimal wird er gefragt und dann kräht der Hahn. Und Petrus erinnert sich an das, was Jesus ihm vorher gesagt hat. Petrus, pass auf. Der Teufel will, dass du durchfällst durch diese Prüfung. Du wirst den Herrn verleugnen. Aber ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört. Und hier zeigt sich schon die Treue Gottes, dass in solchen Prüfungen, mit denen wir uns morgen Abend beschäftigen, wenn es um das Leid geht, dass Gott zu uns steht und dass Gott uns hilft und zu seinen Zusagen steht. Und dann verleugnet Petrus tatsächlich. Und dann sieht der Petrus seinen leidenden Herrn. Und die Blicke treffen sich. Und dann läuft der Petrus raus in die Dunkelheit und weint bitterlich, lesen wir in der Bibel. Und unmittelbar nach der Auferstehung ist Jesus derjenige, der Petrus als erstes begegnet. Wir lesen das später
in 1. Korinther 15, dass er als erstes dem Petrus nach der Auferstehung begegnet ist. Und er stellt ihn wieder in den Dienst. Er fragt ihn nämlich später am See Genezareth, hast du mich lieb, Petrus? Hast du mich lieb? Und dann wird Petrus wieder in den Dienst gestellt. Und an diesem Beispiel zeigt sich so schön, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, zu seinem Wort steht, dass auf ihn Verlass ist. Und wenn er sagt, ich bin treu, auch wenn du untreu bist, dann haben wir hier mit Petrus und seiner Wiederherstellung eine wunderbare Illustration. Er bleibt gut und gnädig und treu. Und wessen er sich erbarmt, dessen erbarmt er sich. Und wem er gnädig ist, dem ist er gnädig. Und bei ihm ist keine Veränderung, nicht einmal ein Schatten davon. So lesen wir es im Römerbrief und im Jakobusbrief. Sein Erbarmen hört nicht auf. Und das möchte ich am Ende dieses Erntedankgottesdienstes einfach ganz bewusst immer wieder in unsere Herzen brennen. Seine Gnade und seine Treue. Vielleicht sitzt du hier als jemand, der noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Du darfst zu ihm kommen. Ob du Kind bist, ob du Erwachsener bist, ob du Jugendlicher bist. Ganz wichtig ist, dass du nicht an seiner Treue, an seiner Gnade vorbeigehst, sondern dieses gewaltige Geschenk, was er dir machen möchte, nämlich neues Leben aus Jesus Christus durch ihn zu empfangen, dass du dieses gewaltige Geschenk nicht einfach auf Seite legst und daran vorbeigehst, sondern für dich persönlich annimmst. Was muss ein Mensch konkret tun? Erstens muss er einsehen, dass er bisher ohne eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus gelebt hat. Und das einfach mal im Gebet zum Ausdruck bringen, indem er zu Gott kommt und sagt, ja, ich habe bisher ohne diese Beziehung gelebt. Ich bin an deinem größten Geschenk vorübergegangen. Ich habe dir nicht die Ehre gegeben und dir nicht Danke gesagt für das, was du in Jesus Christus mir geschenkt hast. Und dann lädst du ganz bewusst den Herrn Jesus in dein Leben ein. Sag mal, zwei Dinge erwartet Gott eigentlich von uns, und das ist Buße und Glauben. Buße ist das Nein zu dem alten Leben ohne Jesus Christus. Und Glauben ist das bewusste Ja, das Annehmen der Gnade Gottes in Jesus Christus. Und wenn du so zu ihm kommst, dann kann es dir wie diesem kleinen Jungen in dem Zelt vor 45 Jahren gehen, dass du ein neuer Mensch wirst und darfst wissen, meine Schuld ist vergeben, Jesus hat alles für mich gezahlt und ich darf dann auch wissen, dass ich diesem Gott einmal persönlich begegnen werde von Angesicht zu Angesicht, wenn ich nach meinem leiblichen Leben, nach meinem Tod hier auf dieser Erde im Himmel bin. Und dann werde ich diesen Gott persönlich sehen und dann werden wir immer Danke sagen, jubeln und ja, nur noch Erntedankfeste feiern. Denn im Himmel, da wird wirklich alles, alles gut sein. Und da gibt es kein Leid, keine Tränen. Da gibt es Freude in der immerwährenden Gemeinschaft mit diesem einmaligen Gott, dem wir heute Morgen ganz bewusst danken. Ich lese nochmal diesen Psalm. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinem Namen, denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Amen. Soweit es uns möglich ist, erheben wir uns zu einem Gebet.